Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute bei uns zu Gast der coolste Fernsehkommissar Deutschlands. Das ist jetzt nicht meine Privatmeinung, sondern ganz offiziell die Leser einer Fernsehzeitschrift haben darüber abgestimmt. Ich bin sehr gespannt auf Matthias Köberlin. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Hallo.
Diese Auszeichnung haben Sie bekommen für Ihren Kommissar Robert Marthaler im ZDF, die wunderbare Krimiserie aus Frankfurt. Finden Sie den Marthaler cool? Passt die Beschreibung auf die Figur?
Also den Begriff cool hatte ich jetzt nicht vor Augen, als wir den Robert Marthaler entworfen haben, in Anführungszeichen, sondern ich wollte ihn halt einen Kommissar zeigen, der mit seinen ganzen Schwächen und seinen Unzulänglichkeiten und also auch vielen Attributen oder Charaktereigenschaften, die jetzt nicht sich unter dem großen Deckmantel cool irgendwie...
Genau. Die wichtigste Charaktereigenschaft ist so ein bisschen zögerlich, aber wenn es drauf ankommt, handelt er.
Ja, er verbeißt sich schon in seine Fälle und er ist auch, man könnte fast sagen, persönlich beleidigt und zum Teil auch wirklich geschockt über das, womit er sich da auseinandersetzen muss, zwangsläufig und gezwungenermaßen in seinem Job. Aber er hat wirklich Ausdauer und er lässt nicht locker, bis er denjenigen oder diejenige hat, um die es geht.
Wir zeichnen dieses Gespräch im Umfeld der Berlinale auf. Das Spektrum von Matthias Köberlin ist groß. Es reicht von In aller Freundschaft bis hin zu Krimis und Actionfilmen. Theater spielt er auch. Er hat den Deutschen Fernsehpreis und den Deutschen Comedypreis bekommen. Und morgen Abend sieht man ihn wieder von einer neuen Seite. Darüber reden wir gleich.
HR1. Genau meins.
Matthias Köberlin wechselt die Seiten. Vom Kommissar wird er zum Mörder, wobei selbst in dieser Rolle spielen sie einen Polizisten. Aber irgendwann hält der es nicht mehr aus und er schlägt seine Frau mit dem Spaten.
Richtig.
Und der Zuschauer fragt sich heimlich, warum hat er das nicht schon früher getan? Gottlos, warum Menschen töten, so heißt die dreiteilige Serie auf RTL 2. Geht es also um die These, in jedem Menschen steckt ein Mörder?
Unter anderem, ja, wie viel Böses steckt in jedem und was braucht es, um das Böse zutage treten zu lassen? Und das finde ich eine ganz spannende Frage und ich bin ohnehin der Meinung, dass alle von uns einen gewissen Anteil auch an Bösartigkeit oder an Bösem in sich tragen und bei manchen ist diese Schwelle, um es rauskommen zu lassen, kleiner, bei anderen höher, bei anderen passiert es Gott sei Dank nie, bei den meisten Gott sei Dank. Aber dass wir diese dunkle Seite auch in uns haben, davon bin ich überzeugt.
Diese Produktion wurde ja auch von einer Kriminalpsychologin beraten, also es lehnt sich schon an echte Fälle an.
Es ist motivisch an wahre Kriminalfälle angelehnt, das stimmt. Also wir erzählen schon eine eigene Geschichte, aber diese Grundfälle, die gab es schon.
Wir hatten in dieser Sendung auch mal Axel Petermann zu Gast, der ganz erfolgreich Bücher schreibt über seine Mordermittlungen als Kommissar. Und der sagt auch, jeder Mensch kann zum Mörder werden. Es gibt so tragische Situationen, wo das passieren kann.
Absolut, das würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, dass jeder von uns in einer extremen Situation dazu in der Lage wäre. Das denke ich ganz sicher.
Was für eine Situation könnte das bei Ihnen sein?
Das könnte natürlich ein Angriff auf meinen Leib und Leben sein und natürlich auch auf Leib und Leben meiner Lieben, also sprich mein Sohn, meine Frau oder generell Familie. Ich glaube, dass dann einfach auch was Animalisches in jedem steckt und einfach der Trieb da ist, zu verteidigen und das eben auch komme, was wolle.
Die Frau dieses Polizisten ist ein skrupelloses Karriereweib, die denkt nur an sich. Aber als er sich dann scheiden lassen will, droht sie damit zu behaupten, er hätte seinen Sohn vergewaltigt, den er über alles liebt. Und dann dreht er irgendwann durch. Können Sie das nachvollziehen?
Also ich kann es ja im besten Falle nachvollziehen. Also es kommen natürlich viele Faktoren zusammen, die den Herrn so weit bringen. Aber ich glaube, der eigentliche Schlüssel dann wirklich in der Anschuldigung liegt oder in der Drohung seiner Frau. Falls du dich von mir trennst oder die Scheidung einreichst, dann werde ich dich bezichtigen, dein eigenes Kind angefasst zu haben. Und ich glaube, dass da bei ihm dann wirklich ein Schalter umgelegt wird, der dann diesen Plan reifen lässt.
Gut finde ich, dass der Film überhaupt nicht reißerisch ist. Schon auch ungewöhnlich fürs Privatfernsehen.
Nee, das mag ich auch sehr gerne. Also ich meine, wir erzählen ja eine wirklich knackige Geschichte und es geht ja auch wirklich um Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes und sind da ganz nah an den Figuren und an den Personen und da würde mich und auch Gott sei Dank den Thomas Stiller, den Regisseur, da hätte alles Reißerische, hätte da nicht gepasst.
Gottlos, warum Menschen töten, morgen Abend um 20.15 Uhr auf RTL 2 mit der Folge Der Polizist. Am Schluss wünscht man dem Täter, dass er durchkommt mit dem Mord und endlich mit seinem Sohn glücklich werden kann, aber es kommt anders. Matthias Köberlin in HR1.
HR1.
Genau.
Matthias Köberlin wurde in Mainz geboren, er ist in der Pfalz aufgewachsen, ein kleiner Ort namens Kriegsfeld. Was für ein martialischer Name.
Ja, wirklich ein martialischer Name, aber eigentlich sehr, sehr ruhig und hat wenig mit Krieg zu tun, Gott sei Dank.
Ihr Vater war dort Landarzt, klingt jetzt schon fast nach einer kleinen, netten Familienserie. Hatte Ihr Vater so einen richtigen, eine dicke, ausgebeulte Ledertasche mit Stethoskop und so?
Er hatte eine Tasche, ja, das stimmt. Das hatte er tatsächlich. Und die hat natürlich auch die nötigen Gebrauchsspuren. Also das, ja, wie man sich das vorstellt eigentlich, das schon.
Im Fernsehen ist der Landarzt eine Autoritätsperson wie der Pfarrer, dem die Menschen vertrauen. Passte das zu Ihrem Vater?
Ja, genau. Pfarrer, Lehrer und der Dorfarzt ist und im besten unter vielleicht noch der Apotheker. Das sind natürlich die auf dem kleinen Dorf, und ist wirklich ein kleines Dorf, Kriegsfeld, das waren so die Autoritätspersonen im weitesten Sinne, aber wir waren auch Gott sei Dank da in allem, was das Dörfliche angeht, auch gut eingebunden, und deswegen fiel das gar nicht so ins Gewicht.
Waren Sie glücklich auf dem Land?
Ich mochte die Zeit wahnsinnig gerne, weil das war halt toll, die Tür aufzumachen und einfach rauszugehen und den Wald und Felder und so weiter zu haben, was ich auch nach wie vor gerne mag. Und wer weiß, vielleicht werde ich auch wieder Richtung Land richtig ziehen irgendwann, wenn der Zeitpunkt da ist. Aber als Kind und als Jugendlicher habe ich das sehr genossen.
Hatten Sie nie den Wunsch, vielleicht selbst Arzt zu werden?
Den Wunsch hatte ich nie.
Warum?
Und, weil das, zum einen hatte ich das Glück, dass ich nie in so eine Richtung gedrängt wurde von meinen Eltern und auch nicht von meinem Vater. Und zum anderen war das in meinen Überlegungen, hatte das eigentlich nie einen großen Stellenwert. Also Medizin war für mich eigentlich nie irgendwas, womit ich mich jetzt auseinandersetzen werde oder möchte.
Eigentlich wollten Sie lieber meinen Job haben.
Das stimmt, richtig. Das hat ja auch nicht geklappt.
Warum nicht?
Das lag dann an meiner Abiturnote. Das hätte wahrscheinlich so viele Wartesemester benötigt.
So doll ist meine auch nicht.
Aber meine war definitiv schlechter. Das hätte zu lange gedauert. Und dann kam ich über Umwege auf die Schauspielschule in Potsdam-Babelsberg. Und ja, die Wege sind verschlungen.
Das müssen wir entschlingen. Wie sind Sie dann zum Schauspieler geworden?
Das war ein Fingerzeig oder ein Wink meiner Mutter, die aus welchen Gründen auch immer, weibliche Intuition oder mütterlicher Instinkt, auf die glorreiche Idee kam: Mensch, da gibt's Vorsprechen an der Hochschule, fahr doch da mal hin und versuch mal dein Glück, vielleicht könnte das was sein. Und das habe ich dann kopfschüttelnd getan, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Und dann wurde ich angenommen und
einfach hingefahren,
ich habe meine Rollen vorbereitet und mein Lied und mein Gedicht und bin dann mit meinem Bruder im Schlepptau nach Potsdam gefahren und habe dort vorgesprochen. Und wieder erwarten wurde ich sofort angenommen. Und
Naturtalent.
Anscheinend. Ich hätte wahrscheinlich bei einer Ablehnung, weiß ich nicht, ob ich einen zweiten Versuch gestartet hätte, aber das musste ich ja dann auch nicht. Und habe dann aber trotzdem eine ganze Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, das könnte wirklich was sein, womit ich die nächsten Jahre oder überhaupt mein Berufsleben bestreite. Aber es hilft mir auch, das alles nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen und so ein kleines Augenzwinkern zu behalten, weil es hat auch seine Tücken.
Vielleicht war es gerade die Unbedarftheit, die Ihnen da geholfen hat.
Ja, das kann gut sein. Also das wurde mir auch von den Dozenten gesagt, dass auch immer wieder nach unverbrauchten Talenten gesucht wird, also die jetzt weder Schultheater gespielt haben noch sonst irgendeine Berührung hatten mit dem Metier, und vielleicht war das wirklich ein Vorteil.
Denn die meisten Schauspieler erzählen hier in der Sendung, das war schon immer mein allergrößter Traum, ich war als Kind der Klassenclown und habe die Schultheatergruppe geleitet. Passt bei Ihnen alles gar nicht?
Nee, also ein Clown war ich auch. Also ich habe schon auch meine Späße gemacht in der Schule, aber ich habe weder Schultheater gespielt noch sonst irgendwas mit der Schauspielerei zu tun gehabt. Und es war auch nie für mich irgendwie denkbar, dass ich mal in so eine Richtung gehe. Also diesen Traum von klein auf hatte ich nicht.
Sie sind also aus purem Zufall Schauspieler?
Eigentlich so gesehen schon, ja.
Manchmal gibt es ja auch gute Zufälle. Matthias Göberlin in hr1.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Matthias Köberlin, der in seiner Freizeit passionierter Schlagzeuger ist.
Ja.
Spielen Sie in einer Band?
Die Zeit fehlt mir leider. Früher hatte ich einige Bands in meiner Jugend und bevor ich dann Richtung Potsdam aufgebrochen bin. Und jetzt habe ich ein Schlagzeug im Keller, ein E-Drum. Also ein normales würde auch nicht gehen, weil die Nachbarn mich lynchen würden. Aber Musik ist für mich nach wie vor wichtig.
Das heißt, Sie gehen manchmal in den Keller und trommeln ein bisschen?
Und trommeln ein bisschen, ja. Und das ist einfach ein wunderbares Ventil. Und ich brauche das auch. Also im Guten wie im Schlechten. Also egal, ob ich schlecht drauf bin oder gut drauf bin, es passt einfach immer.
Also so wie ich nach dem Stresstag joggen gehe, so gehen Sie dann in den Keller, oder?
Ja, immer wieder, genau. Und prügel da ein bisschen vor mich hin.
Legen Sie dann eine CD ein und spielen dazu oder einfach nur draufhauen?
Sowohl als auch. Also manchmal lege ich mir eine CD ein und spiele dazu oder versuche mich selbst an neuen Rhythmen.
Dann passt der erste Musikwunsch natürlich wie die Faust aufs Auge, ist fast schon programmatisch. Johnny Cash, Get Rhythm.
Ja, zum einen bin ich ein ganz großer Johnny Cash-Fan und ich finde, es ist einer der Stimmen, die man unter 1000 raushört, und egal, wo Johnny Cash singt, wenn man irgendwie im Auto sitzt oder im Café oder so, man hört einfach zu, weil das eine ganz besondere Stimme ist, wie ich finde. Und Get Rhythm im Hinblick auf die Schlagzeugerei.
Für Matthias Köberlin, Johnny Cash.
Hey, get rhythm, when you get the blues. Come on, get rhythm, when you get the blues. Get a rock and roll feeling in your body.
bones, put taps on your toes, and get gone, get a rhythm. When you get the blues, the little shoeshine boy never gets low down, but he's got the dirtiest job in town, bending low at the people's feet on the windy corner of the dirty street. Well, I ask him why they shine my shoes, how they keep from
getting...
Matthias Köberlin zu Gast im HR1 Talk. In zwei Wochen werden wir ihn wieder als Kommissar Marthaler im Fernsehen sehen. Diese Krimis spielen ja in Frankfurt, sind sehr authentisch. Man merkt richtig, dass der Autor selbst aus Frankfurt kommt. Aber was dem Fan der Bücher natürlich sofort auffällt, der Fernsehkommissar hatte mit der Figur im Buch ja nicht so viel Ähnlichkeit. Er ist viel zu jung, viel zu agil. Haben Sie sich auch gewundert, als das Angebot kam?
Das habe ich tatsächlich. Ich war auch überrascht, weil die Romanfigur... Robert Marthaler wirklich wenig mit mir gemein hat und habe mich natürlich gefreut, war ein bisschen verwundert und war aber dann nach den ersten Drehtagen und auch als der Autor mir seinen Segen gegeben hat und meinte, er ist sehr, sehr glücklich mit der Wahl, hat mich das natürlich sehr beruhigt, weil es ist mir ja nicht egal. Also es soll ja natürlich auch für den Autor oder den Erfinder dieser Figur natürlich auch funktionieren und da bin ich sehr froh, dass das so ist.
Also auch Jan Siegers hat seinen Segen gegeben, obwohl es eine so eine richtige gegen den Strich Besetzung ist eigentlich.
Ja, es ist wirklich gegen den Strich, aber er war da sehr offen und hat sich auf die Sache eingelassen und ich hoffe, ich kann ihm das irgendwie das Vertrauen auch zurückzahlen, aber ich glaube, er ist zufrieden mit der Wahl.
Wie eng ist inzwischen Ihr Bezug zu Frankfurt?
Ich bin ja in Mainz geboren und habe dann, bevor ich dann Richtung Potsdam aufgebrochen bin, habe ich auch einige Abende dann auch gerne mal in Frankfurt oder in Wiesbaden verbracht und deswegen kenne ich Frankfurt schon ganz gut und jetzt durch die Dreharbeiten habe ich es dann noch besser kennengelernt und ja, ich mag es sehr, sehr gerne und ich mag die Menschen dort gerne und bin auch einfach gerne in der Stadt.
Haben Sie sowas wie einen Lieblingsort, wo man Sie vielleicht auch mal nach Drehschluss treffen kann?
Einen Lieblingsort habe ich in dem Sinne nicht. Also ich lasse mich dann gerne, wenn ich dann die Zeit finde, nach Drehschluss noch ein bisschen um die Häuser zu ziehen, dann lasse ich mich gerne treiben und versuche Sachen zu finden, wo ich vielleicht noch nicht war. Deswegen, also einen festen Ort oder Platz, wo man mich immer wieder treffen kann, den gibt's leider nicht.
Aber Sie das kann ja noch kommen. Sie wollen das nicht verraten, damit Sie Ihre Ruhe haben.
Nein, ich würde das auch verraten. Wenn es den gäbe und jemand die Mühe auf sich nimmt, um mich dort zu treffen, dann wäre ich da nicht böse.
Es gibt ja viele Fernsehkommissare. Haben Sie darüber nachgedacht, was kann ich dem Marthaler geben, was noch kein anderer hat?
Ja, natürlich denkt man darüber nach, gerade durch die Menge an Kommissaren und Krimis, die wir hierzulande haben. Aber ich habe dann relativ schnell für mich beschlossen, dass man da das Rad auch nicht neu erfinden kann und vielleicht auch nicht sollte, sondern ich wollte einfach einen Kommissar schaffen, der nachvollziehbar ist, der auch menschliche Seiten hat und der seine Schwächen hat und trotzdem seinen Beruf professionell handhabt und wo man im besten Falle Spaß hat, ihm zuzuschauen bei seiner Arbeit.
Engel des Todes heißt die neue Folge. Das ist jetzt schon der vierte Fall für Kommissar Marthaler. Diesmal hat er Angst um seine Freundin. Bei einem Kunstraub wird sie schwer verletzt. Wie entwickeln Sie die Figur dadurch weiter?
Na, dadurch, dass das Verbrechen eigentlich Einzug in das Allerprivateste von ihm hält und ja, seine Freundin da schwer verletzt wird, bekommt die Ermittlungsarbeit natürlich auch eine andere Dimension und einen anderen Druck. Und ja, er verbeißt sich dadurch natürlich noch mehr in diesen Fall und wird dadurch vielleicht auch noch ein bisschen engstirniger und sturer, was die Ermittlungsarbeit angeht. Also es ist auf jeden Fall ein besonderer Fall für ihn.
Lesen Sie privat auch Krimis?
Ich lese auch privat sehr gerne Krimis. Also ich habe für das Genre sowohl in Buchform als auch in Filmen habe ich absolut was übrig.
Was sind so die Lieblingskrimis?
Ich mag nach wie vor sehr gerne, also die skandinavische Fraktion, Jo Nesbo und Henning Mankell natürlich, aber auch die älteren schwedischen Krimis mit Tjöval und Valö mag ich sehr gerne und bin durch meinen Vater sehr früh mit Raymond Chandler und Dashiell Hammett zusammengekommen und die alten Philip Marlowe Bücher, die mag ich auch nach wie vor gerne.
Also am Montag, dem 7. März, Engel des Todes mit Matthias Köberlin um 20.15 Uhr im ZDF.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Matthias Köberlin ist aufgewachsen in der Pfalz. Er hat 12 Jahre in Berlin gelebt und nun in Köln seine Wurzeln geschlagen. Fühlen Sie sich wohl in Köln?
Ja, absolut. Das kann ich absolut hundertprozentig sagen. Es hat ein bisschen gedauert. Ich war sehr gerne in Berlin und musste mich dann ein bisschen umstellen. Und auf das Rheinland, auch obwohl ich in Mainz geboren bin und mir das nicht ganz fremd ist, muss man sich trotzdem auf die kölsche Mentalität auch nochmal anders
einstellen.
Der Kölner
ist schon ein bisschen speziell.
Der Kölner ist speziell, aber auf eine ganz wunderbare Art, wie ich finde. Und ich bin jetzt auch schon seit 12 Jahren in Köln und daran muss ich auch nichts ändern.
Das heißt, Sie kommen damit klar?
Absolut, mehr als das. Ich nehme teil.
Feiern Sie auch schon Karneval?
Ich feiere auch Karneval, ja.
Sind Sie textsicher?
Ich arbeite dran. Also es gibt Lieder, die fallen mir leichter und bei manchen muss ich auch zweimal hinhören oder summ nur mit oder wie man es gerne in der Kirche macht, sing nur an den Stellen, wo ich ganz genau weiß, was gesungen wird.
Das heißt, Sie ziehen dann auch durch die Kneipen?
Ich mache den Straßenkarneval auch mit und auch meine Sitzung und war jetzt auch beim Rosenmontagszug und den Fädelszug, den lasse ich natürlich auch nicht aus.
Und hat Sie das gestört, dass er so eingeschränkt war, der Rosenmontagszug?
Das hat mich nicht gestört. Ich fand es erstaunlich, dass Köln die Chuspe hatte, das überhaupt zu machen, nachdem Mainz und auch Düsseldorf abgesagt haben, dem Wetter bedingt. Und fand das schon sehr, sehr mutig von Köln, das durchzuziehen. Und ja, in Köln sind sie ohnehin alle davon überzeugt, dass der Wettergott Kölner ist. Und sie haben ja recht behalten. Es war ja wirklich bestes Wetter.
Ja, und die Diskussion ist ja schon auch ein bisschen überdreht gewesen, weil erst hat man diskutiert über Terrorgefahr oder massenhafte Vergewaltigungen und riesiges Polizeiaufgebot. Und dann war es einfach nur das Wetter, das Problem.
Ja, das Wetter war dann in aller Munde. Aber es gab mit Sicherheit auch noch andere Gefahrenpunkte, die noch da waren.
Konnten Sie entspannt feiern oder hatten Sie das im Hinterkopf?
Man denkt natürlich immer wieder drüber nach und es ist wahnsinnig schade, dass man gezwungen ist, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ich hatte jetzt weniger Angst vor Terror, aber das ist auch eine Einstellungssache von mir, weil ich einfach denke, ich möchte mich da nicht beschränken lassen und habe immer wieder das Gefühl, das ist genau das, was diese Menschen bezwecken wollen, dass man sich einschränkt in seinem alltäglichen Leben und das möchte ich einfach nicht.
Sie leben ja fast ein bisschen ähnlich wie der Polizist, den Sie morgen Abend in der Serie Gottlos spielen. Das schicke Häuschen am Stadtrand, der Polizist spielt mit seinem Sohn im Garten, also das hätte man theoretisch auch bei Ihnen drehen können?
So gesehen, also was die Grundkonstellation angeht, wäre das auch bei uns gegangen.
Ja. Aber Ihr Haus ist nicht so durchgestylt vielleicht?
Nee, das ist es. Nein, das ist es nicht. Nee, also das ist es, weiß Gott, nicht.
Wie ist die Arbeitsteilung in Ihrer Familie? Ihre Frau ist Maskenbildnerin, arbeitet ja. Die auch noch?
Ja, sie arbeitet noch und macht das auch sehr gerne und das soll auch so sein. Also meine Frau ist auch nicht so, dass sie nur Heim und Herd braucht zum Glücklichsein. Also sie muss auch arbeiten und wir schaffen das Gott sei Dank trotz Kind, das so hinzubekommen, dass wir beide regelmäßig arbeiten können.
Und dann, wenn Ihre Frau arbeitet, sind Sie der Hausmann?
Dann bin ich der Hausmann
kochen,
und genieße das wahnsinnig.
Kein Problem, kochen?
Nee, kochen bekomme ich hin. Also natürlich misslingt auch das eine oder andere, aber ich habe ja dann, wenn meine Frau arbeitet, auch genug Zeit, da weiter zu üben. Und das funktioniert ganz gut. Also den Haushalt kriege ich inzwischen ganz gut geschmissen, denke ich.
Und Ihr Sohn sagt dann, wann ist Mama wieder da? Geh du mal wieder arbeiten?
Ja,
konkurrieren die Eltern dann darum?
Nee, das gar nicht. Also ich glaube, im Zweifel ist er sogar froh, wenn ich ein bisschen länger da bin, weil ich ihm einfach mehr durchgehen lasse und da eigentlich mal hier und da mal ein bisschen strenger sein müsste. Ich glaube, er ist froh, wenn überhaupt jemand da ist, weil es ist für ihn doch schon auch schwer, dass immer wieder einer von beiden Elternteilen weg ist.
Der ist jetzt 10 ungefähr, ne?
Der ist jetzt gerade 9 geworden.
9 geworden, okay, dann braucht man das natürlich noch. Dann ist man nicht froh, wenn die Eltern auch unterwegs sind.
Nee, ein paar Jahre haben wir noch.
Was machen Sie, wenn Sie mal ein paar Wochen Leerlauf haben und keinen Dreh haben?
Dann bin ich einfach froh, zu Hause zu sein und Freunde zu sehen, die ich natürlich das Jahr über selten sehe und Zeit mit meinem Sohn oder mit meiner Familie zu verbringen und einfach ganz alltägliche Sachen zu machen, einkaufen gehen, die Bude irgendwie parat halten und mich um den Garten kümmern und so weiter, also ganz normale Sachen und einfach zu Hause zu sein und so den Hafen ansteuern zu können, das reicht mir dann.
Der Garten scheint ein wichtiges Thema zu sein bei Ihnen.
Ja, ich bin einfach gerne draußen und mache da für mich rum und schneide und pflanze aus, pflanze ein und genieße es sehr, weil ich da für mich sein kann und wenig reden muss, was ich ja berufsbedingt einfach...
Tut mir leid.
Nein, das macht überhaupt nichts. Ich mache das ja sehr gerne. Nur genieße ich dann auch das andere Extrem, wenn ich einfach so für mich bin und den gedankenfreien Lauf lassen kann und da ist für mich die Gartenarbeit einfach wunderbar.
Über den Garten reden wir, glaube ich, in der nächsten Stunde nochmal ausführlich. Matthias Köberlin in HR1.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Bernd.
Der Schauspieler Matthias Köberlin scheint ein sehr gewissenhafter Arbeiter zu sein. In einer Zeitungsreportage über Sie, da sagen Kollegen, da hat erst nach 5 Drehtagen den ersten kleinen Texthänger. Stimmt die Beschreibung?
Ich weiß nicht, ob das 5 Tage sind, aber das ist der Teil, den ich beitragen muss, dass ich meinen Text gescheit kann. Und viel mehr muss ich ja eigentlich nicht mitbringen, außer dass ich nüchtern bin und halbwegs ausgeschlafen. Und es wäre mir einfach wahnsinnig peinlich, wenn ich dann meinen Text nicht könnte.
Deswegen. Aber Sie sind da schon Perfektionist?
Ja, das schon. Also ich gestatte mir da wenig Fehler und da könnte ich ruhig auch ein bisschen entspannter werden.
Wie geht es Ihnen denn, wenn sich ein Kollege durch den Text holpert?
Dann sehe ich das einfach als anderen Ansatz. Und
Nein, seien Sie doch mal ehrlich.
Nein, das ist...
Geht da nicht der Hut hoch?
Nein, das tut's nicht. Das tut's nicht. Also das hat dann mit Sicherheit auch seine Gründe. Und es gibt auch, ja, ich habe immer wieder auch Texte, durch die ich mich durchstochern muss, bis ich dann wirklich den Weg gefunden habe. Also da gibt's aber keine Ressentiments oder irgendwas Ähnliches. Das ist völlig in Ordnung.
Bei dem, was gleich kommt, sind Sie nicht auf andere angewiesen. Gleich füllt Matthias Köberlin den HR1 Fragebogen aus.
Ja. HR1. Genau meins.
Die meisten Fernsehzuschauer kennen Matthias Köberlin in seiner Rolle als Kommissar Marteiler. Was glauben Sie, wenn Sie unseren kleinen Fragebogen in Ihrer Rolle ausfüllen müssten? Wären die Antworten identisch oder ist der Marthaler ein völlig anderer Typ als der Köberlin?
Also völlig anders ist Robert Marthaler nicht, also weil ich natürlich auch ein bisschen was von meinem Wesen und meinem Charakter natürlich immer in eine Rolle auch reinpacke. Aber je nachdem, welche Fragen da kommen, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Unterschiede gibt.
Sie können ja zweimal antworten, aber wir möchten eigentlich gar nicht wissen, was der Marthaler denkt, sondern was Herr Köberlin denkt. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Matthias Köberlin. Mein schönstes Privileg als Fernsehkommissar ist...
Ich darf mit gezogener Waffe durch die Frankfurter Innenstadt laufen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ein halbes Pfund Butter.
Ihre Frau geht doch öfter einkaufen.
Ja, zumindest die Butter fällt mir gerade ein. Oh Gott, okay. Da liege ich völlig daneben, denke ich.
Meine schönste Reise war?
Jamaika und Florida.
Stolz bin ich darauf.
Auf dem Boden geblieben zu sein.
Das sind Sie, glaube ich, wirklich. Von meinem Sohn habe ich gelernt,
gelassener zu sein.
Mein Lieblingsessen.
Sauerbraten.
Rheinischer Sauerbraten.
Rheinischer Sauerbraten.
Genau. Ich hasse es, wenn...
Freunde bei Verabredungen unpünktlich sind.
Da ist wieder der Perfektionist. Ja. Glück bedeutet für mich...
Gesund zu sein und Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
Das Dumme an der Demokratie ist...
Dass auch Stimmen Gehör finden, die man eigentlich nicht hören möchte.
Bereut habe ich.
Nie Klavier gelernt zu haben.
Ach, das hätten Sie gerne gemacht.
Ja, das hätte ich gerne. Irgendwie werde ich das auch irgendwann nochmal schaffen, glaube ich.
Das kann man auch später
lernen. Ja, das kann man immer
noch
machen.
Man muss das als Kind lernen, Sie werden vielleicht kein Pianist mehr. Aber.
Nee, das nicht, aber wenn ich so ein paar Lieder könnte, das werde ich irgendwann mal angehen.
Ja, ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Jeff Bridges.
Peinlich war mir zuletzt.
Dass ich nicht wusste, wie viel ein Pfund Butter kostet.
Ist noch nicht so lange her. Der Glaube.
Spielt nicht die allergrößte Rolle in meinem Leben.
Ich habe Angst vor?
Spinnen.
Nein, ehrlich?
Mhm.
Vor Spinnen?
Ja, unglaublich. Ich bin ein Arachnophobiker vor dem Herrn, das ist furchtbar. Ich bin nur leider, weil meine Frau noch mehr Angst hat, bin ich gezwungen, diese Tiere zu entfernen.
Bei Ihnen hätte ich das jetzt nicht erwartet.
Doch, das ist furchtbar. Mit Schweißausbrüche.
Okay, Treue.
Ist wichtig.
Mein Lieblingsfilm?
The Big Lebowski.
Götz George.
Ist ein ganz, ganz toller Kollege und ein wunderbarer Mensch.
Sie haben mit ihm ja in einer Schimanski-Folge gespielt. Viele sagen, er sei so herrisch und so schwierig und so.
Nein, wir haben auch jetzt nochmal zusammen gedreht im letzten Jahr, worüber ich sehr, sehr glücklich war. Also Götz George ist jemand, den ich wahnsinnig verehre und den ich ganz, ganz großartig finde, und er ist ein wahnsinnig humorvoller, warmherziger und lieber Mensch, und vielleicht wirkt das manchmal bei ihm so, aber ich kann das überhaupt nicht bestätigen, also im Gegenteil, ist ein ganz, ganz warmherziger Mensch.
Der erste FC Kaiserslautern.
Gehört in die erste Liga.
Können Sie mir bitte diese Leidenschaft erklären? Also Sie könnten Mainz-Fan sein, Sie könnten Hertha-Fan sein, Sie könnten von mir aus auch erste FC Köln-Fan sein.
Ja, das stimmt völlig. Also ich hätte,
warum denn jetzt Kaiserslautern?
Ich habe drei Clubs zur Auswahl noch, wo es viel näher liegen würde. Nee, Kaiserslautern aus dem einfachen Grund, weil ich als, weiß gar nicht, 7-8-Jähriger 3 oder 4 Mal mitgenommen wurde auf den Betzenberg und das in dem Alter einfach so einprägsam war und alles Fansein wurde da in mich reingepflanzt, und seitdem ist es Kaiserslautern, ohne Wenn und Aber.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Matthias Köbelin. Vielen Dank.
HR1.
Genau meins.
Die FAZ schreibt über Matthias Köberlin, er hat sich beeindruckend unauffällig in die erste Reihe der deutschen Fernsehschauspieler vorgearbeitet. Können Sie das unterschreiben?
Ob ich jetzt in der ersten Reihe bin, das kann ich nicht sagen, aber auf recht unauffälligem Wege, das ist wahrscheinlich in Ansätzen richtig.
In der ersten Reihe sind Sie, das kann ich sagen. Ich habe den Eindruck, Sie machen wenig Wind um sich selbst. Stimmt?
Ja, also ich wüsste auch nicht warum, ich sehe den Sinn nicht darin. Also ich mache meine Arbeit so gut ich das kann, und alles, was daneben irgendwie läuft, da fühle ich mich einfach nicht wahnsinnig wohl, und das muss natürlich auch gemacht werden in Ansätzen, aber Wind um mich, nee, das liegt mir nicht.
Und trotzdem erkennt man ihn sofort, also Sie finden auf hr1.de eher eine kleine Bildergalerie, wo Sie Matthias Köberlin in verschiedenen Rollen spielen sehen, zum Beispiel auch die Toten vom Bodensee, oder den Deutschen Fernsehpreis bekam er für den Actionfilm Tornado, der Zorn des Himmels.
Ja.
Was ist für Sie der Reiz an solchen Actionfilmen?
Ach, das sind einfach immer Abenteuerfilme für mich auch gewesen. Also das Tornado war auch eine wahnsinnig anstrengende und spannende Zeit, und Das ist auch ein Genre, das selten beackert wird, aber ich habe da komischerweise immer ein Faible für gehabt und habe mich immer gefreut, wenn so ein Angebot an mich herangetragen wurde. Also ich habe da Spaß.
Sie spielen einen Meteorologen, der vergeblich davor warnt, dass Berlin von einem Tornado getroffen wird. Und als er gerade mitten im Tornado um sein Leben kämpft, diskutiert er nebenher mit seiner Ex noch darüber, ob sie ihn noch liebt oder vielleicht doch eher den besten Kumpel.
Ja, ja, mein Gott, ja, das stimmt.
Das richtig zusammengefasst.
Ja, im Großen und Ganzen stimmt das. Das ist ja auch im Auge des Sturms werden noch die wirklich wichtigen zwischenmenschlichen Dinge noch geklärt.
Und Sie fanden das nicht ein bisschen fett?
Natürlich ist es auch ein bisschen fett und man kann sich darüber auch mit Sicherheit streiten, ob das jetzt an der Stelle wirklich nötig wäre. Aber es sind halt ein paar Tribute, die man machen muss oder ein paar Abstriche, die man machen muss, der Dramaturgie geschuldet.
Genau, also wie groß sind so die Kompromisse, die man als Schauspieler manchmal machen muss?
Ach, die sind vielfältig in vielen Bereichen. Das hat mit den Rollen zu tun. Das geht hin bis zu den Kostümen oder bis zur Maske. Ich glaube, man muss lernen, auch Kompromisse zu machen in dem Job, jetzt nicht um jeden Preis. Und wenn es ganz, ganz wild wird, dann sollte man sich auch mit Händen und Füßen wehren und auch auf die Gefahr hin, dass man dann vielleicht die Rolle nicht spielt. Aber
haben Sie das schon mal gemacht?
Ja, ich sage natürlich auch Sachen immer wieder ab aus den verschiedensten Gründen und auch eben, wenn ich das Gefühl habe, das entwickelt sich in eine Richtung oder ich muss mich da so verbiegen und gar nichts mehr von dem übrig behalten, was mir so vorschwebt, dass ich dann auch sage, dann tut's mir leid, dann bin ich vielleicht nicht der Richtige an dem Ort. Aber eine gewisse Kompromissbereitschaft, die muss man schon mitbringen.
Wir zeichnen dieses Gespräch im Umfeld der Berlinale auf. Lieben Sie das Getümmel hier oder ist es Ihnen lästig?
Nein, es ist mir nicht lästig. Ich nehme gern an der Berlinale teil und nehme auch bestimmte Einladungen sehr, sehr gerne an und freue mich auch, Kollegen und Regisseure zu treffen, die man das ganze Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre nicht sieht und man trifft sie dann hier wieder und kann sich mal ein bisschen länger unterhalten. Ich brauche diesen ganz großen Trubel nicht unbedingt. Ich könnte das auch unter vier Augen gerne mit den Betreffenden machen und im kleineren Rahmen, aber die Berlinale ist nun mal groß und man muss das Spiel halt ein bisschen mitspielen.
Für Sie ist es also eher so eine Kontaktbörse?
Es ist eine Kontaktbörse, das auf alle Fälle und ja, man trifft wie gesagt einfach Kollegen wieder mit, die man wirklich selten sieht und man sich auch wirklich freut, sie wieder zu treffen. Aber es werden natürlich auch Kontakte geschlossen, auch neue Kontakte geschlossen und ja, es ist ein großer Rummel.
Gehen Sie denn auch ins Kino?
Schaffe ich ganz selten, weil ich so viele Einladungen
darum
habe.
Darum geht es hier
eigentlich. Ja, ja, eigentlich, ich habe schon gehört, dass es hier eigentlich um Filme geht. Das vergisst man auch ganz leicht bei den ganzen Einladungen und Partys, die hier geschmissen werden. Ich schaffe es leider nicht so, wie ich gerne würde. Ich hätte jetzt wahnsinnig gerne den Eröffnungsfilm gesehen, den Coen-Brüder-Film Hail Caesar. Wer den mir zu anderem Zeitpunkt
anschauen. Der kommt ja jetzt ins Kino, das ist ja kein
Problem. Genau.
Aber man kann ja eben auch ganz viele mehr Filme gucken, die eben nicht ins Kino kommen.
Das stimmt, also die Möglichkeit, die gibt es auf der Berlinale wirklich, also Filme zu sehen, die sonst keine Chance bekommen. Und das ist auch bei mir auf jeden Fall noch ausbaufähig. Das schaffe ich nicht so, wie ich es mir wünsche.
Matthias Köberlin in HR1.
HR1, genau meins.
Mit Uwe Berndt und dem Schauspieler Matthias Köberlin, der in seiner Freizeit nicht nur Schlagzeug spielt, sondern manchmal auch Comics zeichnet. Was sind das für Comics?
Ich habe irgendwann mal angefangen für meinen Sohn so kleine Geschichten, manchmal nur mit 4, 5 Bildern in Folge, dann war es ein bisschen mehr, irgendwann war es dann meine ganze Geschichte. Und das habe ich immer wieder verfolgt und mache das auch immer wieder gerne für ihn und habe ihn so ein bisschen auch zu malen animiert, weil ich das immer sehr gerne mochte. Und das ist mir auch gelungen. Er malt inzwischen auch wahnsinnig gut und wir verfolgen das inzwischen beide so ein bisschen.
Sie malen dann gemeinsam?
Wir malen dann gemeinsam, ja.
Gemeinsam an einem Comic vielleicht sogar?
Vielleicht, ja. Wir spielen immer wieder Ideen durch und Geschichten mögliche, die wir irgendwie zeichnen könnten.
Und an Veröffentlichung haben Sie noch nicht gedacht?
Das traue ich mich irgendwie nicht. Vielleicht bin ich mal irgendwo an dem Punkt, wo ich sage, jetzt kann ich damit mal rauskommen und würde das gerne mal unters Volk bringen und mal gucken, wie die Resonanz ist. Aber eigentlich traue ich mir da selber nicht über den Weg.
Ich glaube, das ist wieder typisch für Sie. Also viele andere Schauspieler nutzen einfach ihre Prominenz und veröffentlichen Bücher nebenher. Und man fragt sich, muss das jetzt sein? Aber kommt ja Geld bei raus, weil man ist ja bekannt und die Leute kaufen es.
Ja, natürlich.
Würde bei einem Comic bestimmt auch funktionieren.
Würde vielleicht auch funktionieren, aber da bin ich mir dann nicht sicher genug, ob das auch wirklich so gut ist, dass man damit jetzt unbedingt rauskommen muss und dann ist es vielleicht besser, wenn der Schuster bei seinen Leisten bleibt.
Dann machen wir jetzt einfach wieder Musik. Sie haben sich jetzt Marvin Gaye gewünscht. What's going on?
Ja, zum einen liebe ich Marvin Gaye. Das ist wieder einer der Stimmen, wie ich finde, die unverwechselbar sind. Und der Song What's going on, der trifft auch die momentane Situation, glaube ich, ganz gut.
Was fragen Sie sich dann?
Ja, was eigentlich los ist und was hier gespielt wird und was passiert hier gerade.
Meinen Sie das politisch oder sexuell?
In erster Linie politisch. Das Sexuelle hatte ich jetzt gar nicht, aber jetzt muss ich sagen.
Für Matthias Köberlin, Marvin Gaye.
Genau meins.
Matthias Köberlin ist mehr oder weniger durch Zufall zur Schauspielerei gekommen, haben wir schon gehört. Wir können froh sein, dass es diesen Zufall gab, sonst hätten wir einen guten Schauspieler weniger. Angenommen, es wäre aus irgendeinem Grund jetzt plötzlich mal vorbei mit der Schauspielerei. Hätten Sie eine Idee, was Sie sonst machen würden?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir da irgendwas einfallen würde, also nicht irgendwas, dass mir was einfallen würde, was ich alternativ machen möchte oder versuchen würde. Und da hilft mir wieder, dass ich einfach nicht von klein auf Schauspieler werden wollte und dass der einzige Beruf war, der für mich in Frage kommt. Es würde mir nicht leicht fallen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meinen Beruf auch sehr, sehr mag und gerne mache, aber die Welt würde nicht untergehen.
Was wäre denn so eine Alternative zum Beispiel? Was völlig anderes?
Es wäre dann auch wirklich was völlig anderes. Ich glaube, es hätte dann mit dem Metier oder mit der Branche dann nichts mehr zu tun. Dann würde ich, glaube ich, mir einen Job suchen, der ja vielleicht so Richtung Landschaftsgärtner oder irgendwas, was draußen wäre. Oder ja, was Handwerkliches, obwohl meine Frau jetzt sagen würde, du hast 10 Daumen, wäre das vielleicht. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen.
Sie bringen selbst die Bilder an zu Hause?
Ich sage, wo sie gut hängen könnten und den Nagel, den bringt dann meine Frau in die Wand. Es reicht nicht mal dafür, es ist wirklich so traurig, es ist furchtbar.
Dann doch lieber Gärtner?
Ja, da hat man, finde ich, noch mehr Möglichkeiten, da irgendwie was gerade zu rücken. Wenn das Loch nicht breit genug oder nicht tief genug ist, dann kann man da noch kurz was machen. Aber alles andere, was handwerklich ist, da wäre es dann ganz, ganz schwer.
Sie haben ja einen Garten. Rasenmähen ist Ihnen nicht lästig?
Nee, komischerweise nicht. Mache ich auch gerne, weil ich einfach, ich höre dazu Musik und ja, kann so meinen Gedanken nachhängen. Und das ist für mich auch ein Stück weit Entspannung.
Was wächst bei Ihnen im Garten? Beschreiben Sie mal Ihren Garten.
Das ist ein Garten, der eben auch im Winter grün ist. Also der Nadelbäume, Pinie ist eine große, ist drin und Eiben sind drin und viel immergrünes, weil ich das gerne mag, wenn ich irgendwie im Winter rausgucke und es ist immer noch grün. Es ist nicht wahnsinnig groß, aber es ist für einfach ist eine Menge Arbeit und ich merke, er müsste nicht größer sein. Also er ist absolut ausreichend und er soll auch so ein bisschen was Wildes haben. Also ich gehe da jetzt auch nicht mit der Nagelschere durch und schneide da auf Kante. Der soll auch ruhig so ein bisschen sich überlassen bleiben in manchen Ecken.
Welche Befriedigung gibt Ihnen dieses Gärtnern?
Ja, es ist einfach was völlig anderes. Ich kann irgendwie in der Erde buddeln und kann sehen, wo was wächst. Und das finde ich immer wieder toll, dass man irgendwas einpflanzt und ein paar Monate später entsteht da wirklich was draus. Und das macht mir einfach einen wahnsinnigen Spaß. Und ich kann da ganz runterfahren und für mich sein und den ganzen Trubel und die Arbeit vergessen. Und das ist für mich einfach ein wunderbares Gegengewicht zu meinem Job.
Aber wer kümmert sich um das Ganze, wenn Sie wochenlang Dreharbeiten haben? Sie sind ja wahrscheinlich oft auch lange nicht zu Hause.
Ich bin oft auch lange nicht zu Hause und schweren Herzens, aber dann übernimmt meine Frau das. Und
flucht.
Und flucht hier und da auch, aber macht das mindestens so gut wie ich.
Im Frühjahr und im Sommer ist das viel Arbeit, wenn der Garten groß genug ist.
Das stimmt, das stimmt. Und der Rasen ist dann auch wahnsinnig lange, weil das Rasenmähen, das mag meine Frau dann überhaupt nicht. Und der darf so lange wachsen, bis ich nach Hause komme und dann wieder mähe.
Wenn Sie ganz viel Zeit hätten, was wäre Ihr Traumgarten?
Na, ich habe schon ein Faible für, ja, so bisschen verwilderte Gärten, also die sowas Geheimnisvolles haben und kleine Ecken, wo vielleicht irgendwie eine Bank steht und der nicht so einsichtig ist, also der immer wieder so, ja, kleine verwunschene Ecken hat und da ist natürlich eine gewisse Größe dann erforderlich und natürlich auch tolle alte Bäume, große alte Bäume finde ich natürlich auch wahnsinnig schön. Ein verwunschener Garten mit kleinen verwunschenen Ecken, das wäre toll.
Und da braucht man einen Nachbarn, der nicht sagt, ey, ihr Unkraut ist bei mir auf dem Grundstück.
Ja, das stimmt. Habe ich Gott sei Dank nicht.
Also zweimal werden wir Matthias Köberlin in den kommenden Wochen im Fernsehen sehen. Morgen Abend auf RTL 2 in der Serie Gottlos. 2 Wochen später dann am 7. März im ZDF der 4. Martaler Krimi Engel des Todes. Über beides haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Gucken Sie das dann zu Hause mit der Familie?
Also mein Sohn wird es nicht sehen, das ist noch nicht altersgerecht, aber...
Weil es noch zu brutal ist.
Ja, mit 9, finde ich, muss er weder Gottlos noch Martaler, ich glaube, das hat noch 2-3 Jahre Zeit. Aber er fragt da auch gar nicht großartig. Aber bei der Erstausstrahlung schaue ich mir das dann mit meiner Frau zusammen an.
Und wie findet das sonst Ihr Sohn, wenn Papa im Fernsehen ist?
Leidlich spannend. Also der nimmt das zur Kenntnis und sagt auch, ach, toll, aber dann war es das auch. Also es ist für ihn jetzt nicht irgendwie wahnsinnig spannend und aufregend. Er weiß das und das ist gehört dazu, aber damit hat sich's auch.
Also schauen wir nochmal nach vorne. Was drehen Sie zurzeit?
Ich bin jetzt in der Vorbereitung und in den Proben zu dem 5. Martaler, der Sterntaler-Verschwörung. Damit fangen wir jetzt Ende Februar an und das ist das Nächste, was kommt.
Und Sie haben gerade die Geschichte des legendären Charité-Krankenhauses in Berlin verfilmt.
Ja.
Was ist das Spannende an einem Krankenhaus?
Krankenhaus an sich und gerade die Charité, das ist ja nun wirklich eines der berühmtesten Krankenhäuser, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit, ist dieser Mikrokosmos, der da herrscht. Und gerade die Zeit, die wir erzählen, also 1888 bis 1892, ist eine wahnsinnig spannende Zeit mit einer Generation an genialen Medizinern wie Robert Koch und Rudolf Virchow, Paul Ehrlich und in meinem Fall den Emil Behring, die bis auf Virchow allesamt Nobelpreisträger waren. Und das ist eine unglaublich spannende Zeit mit wahnsinnigen Umbrüchen und einer ganz, ganz strengen Hierarchie auch innerhalb des Krankenhauses. Ja, das ist historisch einfach wahnsinnig spannend.
Und das ist dann jetzt auch mal eine ARD-Produktion. Wann können wir die sehen? Weiß man das schon?
Das weiß ich nicht genau. Also ich denke mal, dass das Anfang des Jahres 2017 sein wird.
So lange sind die Vorbereitungen.
Das dauert noch ein bisschen, ja.
Worauf freuen Sie sich noch in diesem Jahr?
Ich freue mich auf ein bisschen Freizeit. Ich habe sehr viel gearbeitet. Das letzte halbe, dreiviertel Jahr war ich eigentlich mehr oder weniger nur unterwegs und bin jetzt, wenn die Dreharbeiten zu dem 5. Martaler abgeschlossen sind, dann ist meine Frau wieder dran, dann wird sie arbeiten und drehen und dann habe ich ein paar Wochen zu Hause und darauf freue ich mich sehr.
Haben Sie Ihre Frau eigentlich beim Dreh kennengelernt? Das liegt ja auf der Hand, nein?
Klassisch, absolut.
Ja, das nein,
ist,
wirklich?
Ja, natürlich. Das ist wie Arzt und Krankenschwester und Pilot und Stewardess. Also das ist der, so, das ist auch so ein Klischee einfach, dass der Schauspieler mit der
Maskenbildung. Ich dachte, das ist zu klischeehaft, um das zu fragen. Was stimmt das denn?
Das ist so. Ja, ja, schon.
Sie saßen in der Maske, Ihre Frau hat Sie bearbeitet.
Richtig.
Und dann haben Sie einen Text vergessen, weil Sie immer an die Maskenbildnerin denken mussten.
Nee, das ging dann komischerweise doch und ich fand sie von Anfang an toll. Es hat dann, andersrum hat das ein bisschen länger gedauert, weil meine Frau jetzt nicht unbedingt von der Idee angetan war, mit einem Schauspieler zusammenzukommen. Also Schauspieler war ihr einfach, diese mir zu abstrakt in ihrem Wesen und das, ich weiß nicht, ob ich mir da so einen Pflegefall nach Hause holen möchte. Ich konnte sie dann aber vom Gegenteil überzeugen und jetzt hält sie es ja schon ein paar Jahre mit mir aus.
Aber jetzt arbeiten Sie nicht mehr zusammen, einfach aus logistischen Gründen vermutlich?
Leider Gottes, also wir können zusammenarbeiten und das funktioniert auch gut, aber für uns ist es schlicht und einfach wirklich ein logistisches Problem, dass wir auch nicht möchten, dass beide wechseln, also einer sollte dann immer beim Sohn sein.
Matthias Köberlin, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den HR1 Talk.
Sehr gerne.
Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Dann nehme ich doch mein wunderbares kleines Gedicht von Robert Gernhardt.
Sehr gut.
Da schließt sich der Kreis mit Frankfurt, das ich damals bei meiner Schauspielschulprüfung zum Besten gegeben habe und selten verwundertere Blicke geerntet habe als
damals. Das haben Sie bei Ihrer Prüfung damals vorgetragen.
Genau, das
habe ich. Und damit sind Sie angenommen worden.
Komischerweise, ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Wie wenn da einer und erhielte ein frühgereiftes Kind, das schielte, hoch in den Himmel und erbähte, du hörst jetzt auf den Namen Käthe. Wär dieser nicht dem Elch vergleichbar, der tief im Moor und unerreichbar nach Halmen, Gräsern, Ähren sucht und dabei still den Tag verflucht, an dem er dieser Erden Licht? Nein? Nicht vergleichbar? Na dann nicht. Großartig, Robert Gernhardt.
Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Sonntag.
HR1 als Podcast und täglich live.